Ja, ich habe heute vor, mit euch aus Psalm 24 alle Verse durchzunehmen. Aber keine Sorge, es sind nicht viele, es sind gerade mal 10. Und bevor ich da nochmal mit euch da einsteige, möchte ich nochmal beten und Gott einfach um seine Hilfe bitten. Ja, stehen wir dazu auf. Ja, Herr Jesus, du kennst unsere Herzen und du weißt auch, ja, wie es mir geht. Wir wollen dich bitten, dass du uns gemeinsam hilfst, auf dich zu blicken. Bitte schenk du, dass wir von deinem Wort her getröstet werden, ermutigt werden, herausgefordert werden und ja auch in Bewegung gesetzt werden. Treuer Herr, wir brauchen dich. Wenn wir dein Wort nicht haben, worauf soll denn überhaupt unser Glaube ruhen? Wir brauchen dein Wort, wir brauchen auch deine Berührung von der Ewigkeit her. Bitte segne du uns miteinander. Amen. Ja, jetzt, wenn ihr den Beamer einschaltet und so, aha, da kommt schon das Bild und es geht um dieses Lied auch, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Und dieses Lied ist ja aus dem 17. Jahrhundert. Damals hatte ein evangelischer Pfarrer, der Georg Wessel, also den kennt wahrscheinlich kaum jemand, ich habe ihn auch nicht gekannt, aber der hat dieses Lied gedichtet und zwar an Anlehnung von Psalm 24, Vers 7. Schade, dass wir das gar nicht heute jetzt singen dürfen, aber ihr kennt das ja, dieses Lied. Und hier ist auch der Bibeltext, worauf er dieses Lied auch gegründet hat. Da heißt es, hebt eure Häupter empor, ihr Tore, hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Heute am 4. Advent möchte ich gern mit euch, wie gesagt, diesen Psalm bedenken. Ich glaube, dass Gott sehr viele gute Gedanken da hineingelegt hat. Hier sind mal die Verse. Ich lese sie gerne vor. Da heißt es, ein Psalm Davids, dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Denn er hat ihn gegründet über den Meeren und befestigt über den Strömen. Wer darf zu dem Berg des Herrn steigen? Wer darf an seine heilige Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört, der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen, die dein Angesicht suchen, das ist Jakob. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Streit. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, ja, hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Als ich diesen Psalm, der ja eigentlich ein Lied ist, alle Psalmen sind ja Lieder, als ich das so durchgelesen habe, dann sind mir 5 Schwerpunkte aufgefallen, die ich beleuchten möchte. Und es geht hier um den Eigentümer, um eine Bedingung, um Segen, um eine Aufforderung und um den König. Hier gebe ich euch auch mal die Überschriften. Und es geht dann ja um den König zum Schluss. So ist es. Aber erstmal der Reihe nach. Schauen wir uns erstmal den Eigentümer an. Da heißt es ja, dem Herrn gehört die Erde. Wenn es hier um Gott, den Herrn geht, so wird er hier nicht nur als Eigentümer vorgestellt, dem alles gehört, sondern auch derjenige, der alles erschaffen hat. Ihm ist sein Eigentum nicht einfach zugefallen, sondern er hat sich selbst darum bemüht. Wir Menschen können manchmal etwas erben, ja, das haben wir uns nicht erarbeitet, aber wir können uns dann trotzdem freuen, es gehört jetzt uns. Aber bei Gott war das nicht so. Er hat sich um sein Eigentum bemüht, er hat gearbeitet, er hat die Erde gegründet. Dabei wird auch deutlich, dass alle Erdenbewohner, ob sie das wollen oder nicht, ob sie das wissen oder nicht, alle Erdenbewohner gehören Gott. Da kann einfach niemand aus. Niemand hat sich selbst erschaffen oder ist durch Zufall in diese Welt hineingeboren worden. Wir können aus der Heiligen Schrift klar erkennen, dass jeder, der da ist, von Gott gewollt ist, also hier, die ihr da auch sitzt, ihr seid ein Gedanke Gottes. Gott hat gesagt, Uli, ich will dich haben. Und Uli kam auch dann später ins Dasein. Und das kann jeder so mit seinem Namen auch hier so unterstreichen. Ja, wir Menschen haben darauf noch nicht mal einen Einfluss gehabt. Genauso wenig wie ein Auto bei der Herstellung sich gegen seine Existenz wehren kann, so auch wir als geschaffene Wesen nicht. Ja? Waltraud, du konntest dich nicht wehren. Ja. Und wie ein solches Auto dann seinem Besitzer gehört, so gehören wir Gott. Der Vergleich ist zwar vielleicht für den einen oder anderen nicht schmeichelhaft, aber er trifft hundertprozentig zu, also der Vergleich mit dem Auto. Dass wir und damit jeder Einzelne von uns von Gott gemacht worden ist, macht auch Psalm 139 deutlich. David dankt Gott durch die Leitung des Heiligen Geistes. Er hat es ja durch den Heiligen Geist aufgeschrieben und sagt dann Folgendes über sich. Denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele sehr wohl. Sehen wir, dass Gott sich mit jedem von uns auch Mühe gemacht hat? Er hat sich schon vor unserer Geburt uns zugewandt und wollte, dass wir leben. Er bildete jeden Einzelnen im Mutterschoß, das heißt, wer geboren ist, ist mit Gottes Absicht, wie schon gesagt, geboren. Ihm verdanken wir alles. Aber nicht nur unser Leben an sich, unser Körper, unsere Kraft, unser Geist, wir verdanken ihm auch unsere Umwelt, unsere Umgebung, die Natur, die Möglichkeiten und Grenzen, in denen wir leben. Aber alles ist nicht einfach unser. In dem Sinn, dass wir autonom und ohne Beziehung zu Gott leben könnten. Nein, wir sind sein. Wir können zwar scheinbar ohne ihn hier auf der Erde leben, das nimmt Gott in Kauf, aber wir werden ihm gegenüber uns verantworten müssen. Und warum? Naja, weil wir eben ihm gehören. Und so steht es auch im Hebräer 9, Vers 27. Und so gewiss es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben. Okay, also ihr werdet alle auch einmal sterben, es sei denn, dass der Herr Jesus vorher kommt, aber in der Regel ist es so. Und danach das Gericht. Gott wird dem Menschen als Richter begegnen und ihn in seinem Gericht auch fragen, was hast du eigentlich mit deinem Leben gemacht? Ich habe dir Kraft gegeben, Intelligenz, du konntest so manches durchdenken, aber was hast denn du eigentlich gemacht? Ja, sag mir das. All das ist dem Menschen grundsätzlich bestimmt. Es ist ihm bestimmt, hier als Gottes Eigentum zu leben und am Ende für dieses Leben seinem Schöpfer und Besitzer auch Rechenschaft abzulegen. Nun kommen wir zum nächsten Gedanken im Psalm. Es geht um eine Bedingung. Ja. Die Bedingung, um mit Gott in ein gutes Verhältnis zu kommen. Da heißt es, wer darf auf dem Berg des Herrn steigen und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht schwört. Okay. Auf dem Berg, an heiliger Stätte, da begegnet der Mensch Gott, seinem Gott. Früher, zu der Zeit Davids, war es die Stiftshütte. Dann später war es der Tempel, jedoch sind alle diese Orte hier auf der Erde nur vorübergehend. Das endgültige Ereignis oder die Erfüllung dieser heiligen Stätte, die Gott bewohnt, ist der Himmel. Dort gibt es eine ewige Heimat für uns Menschen. Aber wer darf denn dorthin kommen? Achte auf deine Hände. Achte auf dein Herz. Auf deine Seele. Achte auf dein Tun. Auf deine Überlegungen. Ja, auf deinen ganzen Menschen. Deine Taten sollen immer ohne Hintergedanken sein. Sie sollen frei, frei von Schuld. Das heißt unschuldig sein. Deine Überlegungen sollen stets rein sein und von jeder schmutzigen Gesinnung ausgeschlossen. Ja, deine Seele, das ist ja dein ganzer Mensch, darf keinen Hauch einer hinterhältigen und trügerischen Art haben. Kurzum, du musst jederzeit, und zwar dein ganzes Leben lang, ohne Sünde sein, um mit Gott in Gemeinschaft zu kommen. Das ist die Hürde, die du überspringen sollst. Bitteschön. Gott setzt diese Hürde uns Menschen vor. Ja, und wohin muss einer kommen, der einmal Gottes Wort wirklich, wirklich ernst nimmt? Und zum anderen, der sich aber auch wirklich nach Gott sehnt. Er muss verzweifeln, weil er erkennt, das schaffe ich doch niemals. Bin ja schon verloren. Hab's ja noch nicht in Vergangenheit gemacht. Nicht mal ansatzweise kann ich von mir behaupten, dass ich Sünde aus meinem Leben verbannen kann. Und ich weiß auch für meine Zukunft, wenn es heißen würde, na gut, das, was vergangen ist, vergangen, aber jetzt ohne Sünde, dann weiß ich genau, das geht nicht. Das geht nicht. Und jeder, der ein Stück weit von sich kennt, weiß, das ist die Hürde, die ich niemals und auch kein anderer Mensch überspringen kann. Aber nehmen wir an, dass dieser Mensch sündlos leben kann. Was geschieht dann? Nehmen wir mal an. Was erlebt er? Lesen wir weiter. Der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Gott wird ihn segnen und als Richter diesen Menschen gerecht sprechen. Klar, er hat ja auch keine Sünde. Aber stopp. Was heißt hier im Bibeltext? Was ist denn da so merkwürdig? Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes würdig zu merken. Hier heißt es, dem Gott seines Heils, das bedeutet, dass nicht dieser Mensch sein Heil selbst erarbeitet hat, sondern dass Gott ihm sein Heil gegeben hat. Und weiter lesen wir, die Gerechtigkeit wird wie der Segen von Gott gegeben. Ja? Gott gibt Segen, aber Gott gibt auch Gerechtigkeit. Es war also nicht die Gerechtigkeit des Menschen gewesen, sondern diese wurde empfangen, wie auch der Segen. Was heißt das? Niemals. Und das ist uns sicher allen offensichtlich. Kann der Mensch aus eigener Anstrengung vor Gott gerecht werden? Weder im Alten Bund ist das so, auch im Neuen Bund. Niemand. Keiner. Alle sind vor Gott schuldig. Und Gott will aber ja Menschen erretten. Vor dem absolut reinen und heiligen Richter sind eben alle Menschen selbst ansatzweise nicht in der Lage, gerecht zu werden. Auch wenn sie sich noch so sehr anstrengen, die Gerechtigkeit muss ihnen gegeben werden. Was heißt dies außerdem? Diese Gerechtigkeit wird von Gott, der sein Heil ist, selbst aufgebracht. Das ist für mich sehr interessant. Gott, der Richter, macht deutlich, dass kein einziger Sünder zu ihm kommen kann. Und dann derselbe Gott, der auch das Heil ist, sorgt mit seiner Person dafür, dass der Sünder gerecht wird. Was erwartet er aber von seinen Menschen? Sollen sie sich doch bitte schön wenigstens anstrengen, ohne Sünde zu leben? Sollen wir wenigstens versuchen? Ja? Wie geht es im Text weiter? Dies ist das Geschlecht derer, so heißt es, die nach ihm fragen, die dein Angesicht suchen. Das ist Jakob. Also das sind Leute, die zum Volk Gottes gehören. Es geht hier nicht um Menschen, die anfangen, jetzt sich anzustrengen, endlich mal lieb zu sein, sondern es sind Menschen, die nach Gott fragen, die ihn wirklich suchen. Es geht nicht darum, dass die Menschen verschiedene Regeln einhalten, sondern die darauf aus sind, eine Beziehung mit Gott zu haben. Beziehung, liebe Geschwister und Freunde, ist alles. Ist alles. Beziehung ist alles. Auch bei uns Menschen ist es doch wichtig, dass wir nicht einfach das getan bekommen, was uns wichtig ist. Das kann doch auch eine Maschine. Man muss sie nur richtig programmieren und dann ja, holt sie uns vielleicht irgendwas her oder ein Auto. Man muss es eben bloß richtig lenken. Wenn wir aber bei Menschen sehen, die machen das zwar, was wir wollen, aber sie lieben uns nicht. Was ist das für eine Beziehung? Dann kann ich auch darauf verzichten. Dinge zu tun ohne Liebe ist nichts wert. Wenn für Gott das höchste Gebot die Liebe zu ihm und zum Nächsten ist, dann sehen wir, worauf es bei Gott wirklich, wirklich, wirklich ankommt. Umgekehrt heißt es, wer Gott nicht will, wird auch seine Gaben bzw. seinen Segen nicht bekommen. Ich biete immer wieder auch Kurse an, wenn ein Ehepaar sich Also wenn ein Paar heiraten möchte, ja, dann biete ich einen Ehekurs an. Und dieser Ehekurs ist eigentlich in diese Richtung aufgebaut, dass es heißt, ihr wollt Gottes Segen haben, ja, wenn ihr dann eine kirchliche Heirat haben möchtet, ihr wollt Gottes Segen haben, aber da brauchen wir doch auch erstmal eine klare Vorstellung, wer ist denn das eigentlich, dieser Gott? Ja? Und dann stelle ich Ihnen Gott vor, um deutlich zu machen, das ist derjenige, von dem ihr dann den Segen erwartet. Wollt ihr ihn denn lieben? Das letzte Paar hat dann Nein gesagt, ist dann wieder gegangen. In Ordnung. Aber darauf kommt es wirklich an, will ich denn denjenigen, der mir den Segen geben will, will ich den überhaupt selbst haben? Ich denke, das ist sehr verständlich. Somit heißt es hier, beginne nach Gott zu fragen, beginne ihn zu suchen, das kannst du in einem ernsten Gebet auch tun, vielleicht auch in dieser Art. Großer Gott, hilf mir, dich zu finden. Ich möchte dich kennenlernen. Nun beginnt ein neuer Abschnitt. David, der sich so über Gott Gedanken gemacht hat, beginnt im Herzen zu jubeln. Er hat nämlich gesehen, dass dieser ewige Schöpfer da ihn in diese Welt mit voller Absicht hineingesetzt hat und der ihm auch seinen Segen und seine Gerechtigkeit schenkt, dass dieser geehrt werden muss. David bewundert seinen Gott, zu dem er in enger Beziehung lebt. Und angesichts dieser Tatsache ruft er: Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Alle Tore, die verschlossen sind, sollen diesen König hineinlassen. Man soll sie öffnen. David, der selbst König ist, ehrt den ewigen König. Er ist der König der Herrlichkeit. Ja, wo hat denn David die Herrlichkeit dieses Königs gesehen? Bisher in seiner Handlungsweise und Schöpferkraft, in seiner Großzügigkeit, in seinem Bemühen, in der Hingabe, und zwar für den einzelnen Menschen. Viele Herrscher suchen nicht das Wohl ihrer Untertanen, sondern vor allem das Wohl für sich selbst. Aber dieser Herrscher, dieser Gott, der uns Menschen in keiner Weise benötigt, sucht unser Glück. Schaut auf den Einzelnen, welch herrlicher Gott. David hat recht, Tore und Türen auf für diesen Herrn. Und nun beschreibt David ihn noch mehr. Dabei wird jetzt der König betrachtet. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der stark und mächtige, der Herr, der Held im Streit. Wir sehen hier, dass Gott noch weitere viermal mit dem Begriff König der Herrlichkeit benannt wird. Und dabei wird deutlich, dass er der Starke und Mächtige, ein Held im Streit ist. Ich habe mich gefragt, bin ich denn selbst ein Held, wenn ich gegen eine Fliege kämpfe? Ist Gott ein Held, wenn er mit unendlicher Macht Machtlose bekämpft? Ist das heldenhaft? Das Neue Testament zeigt in einer erstaunlichen und einzigartigen Weise, welch ein Held unser Gott ist, um den es hier geht, in welcher Weise Gott heldenhaft sich offenbart. Wir sind im Buch der Offenbarung, Kapitel 5. Eine Szene wird geschildert, die Gott mit einer Buchrolle zeigt. Diese Buchrolle beinhaltet die künftige Geschichte der Welt. Wer diese Buchrolle öffnet, schreibt die Geschichte weiter. Der Schreiber Johannes hört nun einen Engel reden und da steigen wir ein. Und ich sah einen starken Engel, der verkündigte mit lauter Stimme: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen noch hineinzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen noch auch hineinzublicken. Wir sehen, dass eine Person gesucht wird, die wirklich würdig ist, dieses Buch mit den berühmten sieben Siegeln zu öffnen. Dass auf der Erde niemand wirklich würdig ist, können wir schon verstehen. Hier leben Leute wie du und ich, die schuldig sind. Aber im Vergleich dann zum Himmel sind wir sicherlich armselige Geschöpfe, aber gibt es nicht dort jemand? Aber auch im Himmel wurde niemand gefunden. Keiner der starken und sündlosen Engel war wirklich würdig, diese Buchrolle zu nehmen. Für Johannes, der von Herzen möchte, dass Gott und sein Wille geschieht, war dies das Ende. Gottes Wille, so wie er im Buch steht, kann nicht weitergeführt werden, weil kein Würdiger da ist. Aber er wird jetzt gleich getröstet. Mit was denn? Mit welcher Information? Heißt es, und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Und nun wird die Person des Herrn Jesus beschrieben. Einmal kommt er aus dem Stamm Juda. Er ist zum einen ein Mensch, der Vorfahren hat, Leute eben aus dem Stamm Juda. Aber zum anderen ist er auch die Wurzel Davids, das heißt der Urheber von David. Das ist Gott, der David und all seine Nachkommen geschaffen hat. Beides. Jesus Christus als Mensch und Gott, auf den wir nun den Blick richten sollten. Was wird noch gesagt? Er ist ein Löwe, der überwunden hat, also einer, der mutig kämpft und gesiegt hat. Und ich stelle mir jetzt diese Szene vor. Johannes hört von einem mutigen Löwen. Und wie geht es weiter? Und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Johannes dreht sich um, erwartet ein Löwe zu sehen, aber anstelle des Löwen sieht er ein geschlachtetes Lämmlein. Dieses Lamm war würdig und durfte dann auch das Buch nehmen und die Weltgeschichte weiterschreiben. Meine Anfangsfrage war: Ist Gott ein Held, wenn er der Allmächtige die Machtlosen in die Schranken weist? Nun, Gott handelt auf andere Art heldenhaft. Durch Jesus Christus lädt der absolut reine und sündlose die Schuld der Welt und somit den Zorn des heiligen Gottes und die Strafe dieses Gottes auch noch auf sich. Das Opferlamm kämpft wie ein Löwe mit Sünde, Tod und Teufel, und zwar bis zum eigenen Tod und darüber hinaus. Bis zur Überwindung dieser Mächte, die so viel stärker sind als wir, arme Würmchen. Er kämpft diesen Kampf nicht durch Schwert, sondern durch Hingabe und durch Aufopferung. Er hat geblutet, er ist verwundet, er ist geschlachtet. Ist Gott ein Held, mächtig im Streit? Oh ja, natürlich. Er hat übermächtige Gegner niedergerungen und sie besiegt. Preis sei Jesus. Insgesamt 5-mal wird der Herr der König der Herrlichkeit genannt. Wir kennen Herrlichkeit bei uns Menschen. Das kennen wir schon. Bei Königen und solche, die es selbst werden wollen oder die sich selbst ehren. Da geht es nicht ohne Prunk und Protz ab. Rote Teppiche und Gold, soweit das Auge sieht. Alles ist gestylt, geschminkt und mit Glanz überzogen. Aber was ist denn die Herrlichkeit des Herrn Jesus? Er selbst sagt in Johannes 12, Jesus aber antwortete ihn und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Die Herrlichkeit des Herrn Jesus ist eine andere. Sie zeigt sich in seiner Hingabe, an seinem Charakter, an seinem Gehorsam, Gott dem Vater gegenüber. Nicht der Schein zeigt die Herrlichkeit, sondern sein Sein, sein Wesen. Heute am 4. Advent haben wir mit dem alten Lied »Macht hoch die Tür« begonnen. Warum sollen die Türen und Tore geöffnet werden? Weil der König der Herrlichkeit kommt. So wie es auch hier am Ende des Psalmes steht. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore. Ja, hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforte, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Und dann die Frage, wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Die Antwort, der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Dieser König ist tatsächlich das Kind, welches zu Bethlehem geboren ist und das seine Herrlichkeit durch seine Hingabe offenbar gemacht hat. Dabei möchte ich noch einmal zum Schluss unterstreichen. Hier werden Tore aufgefordert, den König einzulassen, aber Tore können ja nicht denken, oder? Habt ihr schon mal ein denkendes Tor gesehen? Ich nicht. Aber vielleicht, ja, heute gibt es auch, ne, wenn du im Auto reinfährst oder so, und dann geht ein Tor auf, aber das hat dann was mit der Technik zu tun. Ich würde sagen, es denkt trotzdem nicht. Okay. Aber Tore können ja durch Menschen geöffnet werden, durch uns. Wir Menschen können unsere Herzen verschließen. Die Bibel nennt es verstocken oder auch öffnen, das heißt die Botschaft annehmen. Herzen können auch wie Tore funktionieren. Wie ist denn dein Herz? Bist vielleicht schon lange in die Gemeinde gekommen, aber wie ist dein Herz wirklich, wenn du an Jesus denkst? Ja, viele durften diesem Herrn ihre Herzenstür öffnen und sagen, und dich, der du so für mich sich hingegeben hast, dich will ich haben. Und man kann dadurch wirklich froh werden, dass man den König im Leben tragen darf, dass er eingezogen ist. Wenn wir ihn bitten, dass er unsere Schuld vergibt und unser König sein soll, dann wird dieser König kommen. Wichtig ist dann auch, dass ich mich diesem König freiwillig unterordne. Ich muss sagen, eine junge Frau aus Grassau hatte auch einen Anfang gemacht. Ja, dieses Jahr konnte sie mit meiner Frau etwas begleiten. Und es war immer deutlich, der Herr Jesus ist derjenige, der dir all deine Vergangenheit bezahlt hat, deine Schuld, Sünde, was eben passiert ist. Ja, deine Wunden hat er getragen. Das andere aber ist, er ist der König. Er ist nicht eine Waschmaschine oder ein Waschmittel, das nur die Sünden wegnimmt, sondern er ist auch der König. Und wenn ich ihn einlade, dann bedeutet das auch, du, Herr Jesus, bestimmst wirklich mein Leben. Damit hat sie jetzt zu kämpfen. Jetzt hat sie auf einmal einen anderen König in ihrem Leben bekommen. Wenn ihr vielleicht mal an eine junge Frau in Krassau erinnert werdet, Gott kann es euch irgendwann mal schenken, das heißt, dann bete für sie, Herr Jesus, hilf ihr. Ja, dieser König heißt, er will dich leiten und führen. Man kann ihm seine Herzenstür öffnen, man kann ihn bitten, einzutreten und mich für immer reinigen und regieren. Wir haben von 5 Punkten aus dieser Predigt Folgendes gehört. Einmal, Gott ist der Eigentümer. Der Schöpfer dieser Welt ist auch gleichzeitig derjenige, der mich grundsätzlich besitzt. Du und ich, wir gehören Gott. Zum anderen gibt es eine Bedingung, um mit Gott in guten Kontakt zu kommen. Du und ich müssen sündlos sein. Nur wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, kann zu Gott kommen. Diesem wird auch Segen Gottes verheißen, aber wer kann denn dann zu Gott kommen? Wer kann sich denn im Segen Gottes erfreuen? Bei diesem niederdrückenden Gedanken gibt Gott, der Gott des Heils, selbst die Antwort. Die Gerechtigkeit wird auch von mir gegeben. Er gibt Segen und Gerechtigkeit. Der Gott des Heils sorgt selbst dafür, dass jemand unschuldige Hände und ein reines Herz bekommt. Das bringt den David zum Jubeln und er fordert alle Tore auf, sich diesem Gott zu öffnen, diesem König der Herrlichkeit. Jeder soll sein Herz für immer diesem König öffnen. Und zum Schluss wird dieser König der Herrlichkeit vorgestellt. Es ist der Herr Jesus, der mit Löwenmut als Lamm die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und jeder, der an ihn glaubt, das heißt seinem Leben, diesem wunderbaren Herrn unterstellt, wird von jeglicher Schuld gereinigt. Er ist somit für Gottes Reich fertig und darf in seine Wohnung. Ich hoffe, dass wir dann dort im Himmel alle dabei sind. Amen.